Ja, liebe Geschwister, möchte ich auch einen schönen Sonntagmorgen wünschen. Hilde, dir auch nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du kriegst dann von deinem Mann mehr wie am anderen Schnitten. Ist nur Spaß. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. 3 Monate sind vergangen und seitdem ich da war. Und ja, es hat sich relativ viel getan in vielen Dingen. Also ich habe ja so ein Netzwerk von christlichen Freunden und Leitern, und die, wo wir einfach Kontakt haben und Freundschaften pflegen. Und es ist immer wieder interessant, was Gott tut oder auch was der Teufel tut. Also das ist auch interessant, die Anfechtungen, die zum Teil da sind, diese, wo man wirklich nicht nachvollziehen kann, warum passiert das jetzt, wieso muss das so sein. Und das zeigt mir aber auch wieder zum Teil, dass wir am richtigen Weg sind. Weil ich kenne eigentlich kaum jemand von den Leitern, die ganz vorne stehen, die sagen, boah, es ist gelingt alles, es ist alles so herrlich, es ist so wunderbar. Sondern es ist eher das Gegenteil, dass wirklich Angriffe sind und dass wir einfach gemeinsam dann im Herrn die Kraft finden. Das wollte ich nur so zusammenfassend sagen, weil es mich momentan bewegt. Verschiedene Schicksale und Dinge, die passiert sind. Aber eines ist sicher, nämlich, dass Gott treu ist. Durch die ganzen Schönheiten und Schierheiten des Lebens hindurch ist Gott treu. Alles hat seine Zeit, manchmal ist es so, manchmal ist es anders. Aber Gott ist treu. Und das dürfen wir von ganzem Herzen erleben. Was wir sehen, wenn wir im Gebet auf ihn bauen, wenn wir im Gebet mit ihm gehen, dann werden wir nie erleben, dass wir völlig verlassen sind. Nicht die Witwe, die über den Tod ihres Mannes nicht hinwegkommt, als Beispiel nur, oder dieses oder jenes. Gott ist treu in allen Situationen. Und wir sehen, dass wir in unserem Leben sehr fixiert sind auf das Diesseits. Und dass wir oft einfach viel zu wenig die Ewigkeit so existenziell mit einbeziehen in unser Leben. Jetzt sind auch wir als Christen oft fixiert auf das, was passiert oder nicht passiert oder wie es uns geht oder nicht geht. Und wir sehen dann bei Paulus zum Beispiel, dass er sagt, er hat Sehnsucht, ausheimisch vom Leibe zu sein, damit er einheimisch ist beim Herrn. Also von Gottes Perspektive aus ist die Ewigkeit immer mit dabei. Und je mehr wir uns da mit hineinnehmen lassen in diese Ewigkeitsperspektive, desto kleiner und nicht mehr ganz so wichtig ist auch das, was oft in der Welt dann passiert. Da möchte ich immer wieder ermutigen dazu. Wir sehen, in der Welt habt ihr Angst, sagt der Herr Jesus. Das ist auch eine Erfahrung, die wir machen. Ängste, Sorgen, alles Mögliche. Aber der Herr ist treu. Soweit Kommentar zu den letzten 3 Monaten, wo ich euch nicht gesehen habe. Heute habe ich ein spezielles Thema. Warum nennt niemand seine Tochter Rahab? Wer weiß das? Noch nie gehört, meine Tochter Rahab, so wunderbar der Name. Genau, sie hat nämlich einen Beinamen. Das ist Rahab, die Hure. Und über den möchte ich heute predigen. Jetzt reden wir schon über die Prostituierten am Sonntag, oder was? Ja, 1000-mal ja. Ich möchte euch nämlich zeigen, was Gott da an Lehren bereit hat für ihr, durch ihr Leben. Es hat mich zutiefst bewegt, wieder neu heute. Was heißt Rahab? Heißt offen, weit. So ist ihr Name, und da möchte ich dann noch ein bisschen drauf eingehen. Also niemand nennt seine Tochter Rahab, obwohl der Name so schön ist, weil ihr Name untrennbar mit Prostitution verbunden ist. Rahab, die Hure. Es wird auch noch anders verwendet, der Name, aber jetzt bleiben wir mal bei dem. Und ich möchte euch einfach Stellen vorlesen aus dem Neuen Testament, die Bezug nehmen auf ihr Leben. Das ist immer ganz wichtig. So sehe ich, nehmen wir Lot her oder Noah oder sonst was, die im Alten Testament vorkommen. Das ist ganz wichtig, dass man gleich einmal schaut, was steht im Neuen über dieses Leben. Also im Neuen Testament wird dann ein Leben oft in kürzester Form interpretiert, wo man dann doch wieder Neues lernt, wie Gottes Geist die Schreiber angeleitet hat, das Leben zu interpretieren. Und da sehen wir in Matthäus 1 gleich ganz am Anfang, das habe ich eh schon, glaube ich, öfters gebracht, aber den Stammbaum des Erlösers. Und da steht unter anderem auch die Rahab drin in Vers 5. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Vorher steht mit der Tama, mit der Ruth, mit der Frau des Uriah. Das ist schon mal, finde ich, immer wieder interessant, dass das Neue Testament damit beginnt, dass genau die Frauen, die eigentlich die schändlichsten waren, von den Vorfahren Jesu, extra hervorgehoben werden. Die Tama, Katastrophe, Sex mit dem Schwiegervater, möchte man gar nicht lesen am liebsten, die ganze Geschichte. Die Rahab, eine Hure, die Ruth, irrsinniger Liebe, aber sie war eine Moabiterin, also vom Charakter super, aber sie war eine Moabiterin, also auch nicht so die große Beiträgerin zur Reinheit des Blutes. Und natürlich noch ärger dann die Frau des Uriah, zeugte Salomo mit der Frau von wen anderen. Also ist nur mehr eigentlich ein Tiefpunkt in dem Ganzen. Und so sehen wir auch hier schon die Rahab erwähnt. Warum tut das Wort Gottes, dass genau diese Frauen herausgehoben werden, die nicht so ins Schema passen? Ich glaube, das ist auch schon ein Hinweis auf die Gnade. Die Vorfahren des Herrn Jesus waren unter anderem auch Frauen, die ganz offensichtlich mit Makeln bedeckt gewesen sind. Und das kann man ja gar nicht trennen. Der neue Bund ist ein Bund der Gnade. Und der kann nicht davon abhängen, was wir alles vorher gemacht haben oder tun. Gnade vergibt. Unsere Schuld beim Herrn sind Milliarden Euros, könnte man sagen, übertragen. Und da kann es nur einen Erlass geben, der gerade nicht auf das Rücksicht nimmt, was wir alles getan haben, sondern der einfach uns das gnädig vergibt. Wir sehen, wie es der Herr später dann sich sogar taufen lässt von Johannes dem Täufer. Und zwar ist es eine Taufe der Buße, der Sündenreinwaschung, wo man denkt, der Herr braucht ja doch keine Sündenreinwaschung, oder? Aber wir sehen diese Identifikation des Herrn mit dem Sünder. Er war voll Mensch, er hat sich total eingelassen auf die Niederungen des Menschen, ohne selbst sündig zu werden. Also das sind so Hinweise, wo man schon sieht, was Sache ist. Da möchte ich euch noch vorlesen, Hebräer 11, 31. Da kommt wieder die Rahab vor bei den Helden des Glaubens. Und da steht, durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschaft damit Frieden aufgenommen hatte. Woanders ist übersetzt mit den Ungehorsamen. Also das heißt, sie war in gewissem Sinne gehorsam. Da kommen wir dann noch drauf hin. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen. Und dann finden wir es ja noch in Jakobus 2,25. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie den Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Und da geht es wieder um das Glaubenswerk jetzt, wodurch die Rahab angezeigt hat, dass sie wirklich geglaubt hat, das hat sich sofort in Taten ausgewirkt. Und zwar dahingehend, dass sie die Kundschaft geschützt hat. Das kennen wir. Kennt jeder die Geschichte? Kann ich das voraussetzen? Und das war natürlich ein Wahnsinnsrisiko. Weil wenn der König draufkommt, dass er die Angelung hat, dann ist nämlich sie dran. Die ganze Macht war beim König, bis das Jericho gefallen ist. Das heißt, sie hat sich mit dem stärksten Mann angelegt und hat ein Riesenrisiko, ist sie eingegangen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie geglaubt hat. Wir werden das gleich sehen. Und weil sie ihre Familie retten wollte. Wenn wir jetzt anschauen, den Vergleich, die Rahab kommt ja vor im Buch Josua. Das Buch Josua ist das Buch des Sieges und der Ruhe. Und wir sehen gleich in Kapitel 1 den Josua, in Kapitel 2 die Rahab. Zwei völlig verschiedene Arten von Gläubigen. Josua, ein Mann Gottes, wir finden nichts Negatives über ihn. Er ist gläubig aufgewachsen, er war immer treu, er war immer dienstbereit und ist letztlich war immer zweite Geige, jahrzehntelang, ohne dass er erste Geige sein wollte, so wie andere. Also er ist ein Bild für einen hochstehenden Menschen, den Gott vermehrt und zunehmend gebraucht. Er wurde Jahrzehnte vorbereitet auf den Dienst. Er ist ein Bild für einen Menschen, der Gott von Jugend an kennt, der keine größeren Schwierigkeiten gehabt hat und der ein ganz hohes Niveau erreicht hat im Glaubensleben. Das heißt, den Gott wirklich ganz breit gebrauchen konnte, weil er von Jugend auf von Gott geprägt war. Und trotzdem hat auch er glauben müssen, oder? Wie oft steht, fürchte dich nicht, sei stark und mutig, steht in Kapitel 1 in den ersten 9 Verse mehrmals. Und er ist auch da an die Grenzen gekommen, hinter sich ein widerspenstiges Volk. Er hat gewusst, was ihn erwartet, wenn er die Führung übernimmt, die nur die ganze Zeit bei jeder Möglichkeit gehadert haben. Vor sich ein Riesenfluss. Wie bringe ich die Leute um? Als nächstes Jericho, unwahrscheinlich befestigt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das überhaupt zu erobern war. Und wenn er Jericho erobert hat, hat es ganz, ganz viele Kanaaniter gegeben mit eisernen Wagen, Riesen, andere befestigte Städte. Also zwischendrin ein Mandel, nämlich der Josua. Und dem ist das Herz in die Hosen gefallen. Und ich denke, das ist ein gutes Bild auch für uns, wenn wir manchmal nicht mehr weiter wissen. Und ich weiß, dass ich habe diesen Vers erlebt, wie da die letzte Zertifizierung beim Schmied. 4 Normen, kompliziert und einfach alles so unfertig. Und da habe ich mir gedacht, wie soll ich 3 Tage Prüfung durch den TÜV, wie soll das gehen? Ich habe ja genau gewusst, was hat. Also die brauchen da nirgendwo einstechen. Und dann, wo es happert. Und dann habe ich genau den Vers gelesen. Da habe ich gewusst, so, die Woche ist gelaufen. Es wird zwar anstrengend, aber das ist von Gott her, ist der Sieg gegeben. Das ist dieser eine Mensch. Und dann haben wir die Rahab in Kapitel 2. Ein Mensch, wie er tiefer nicht fallen kann. Niemand tut ja Spaß. Das glaube ich, das ist ja, eine Frau ist ja nicht darauf angelegt, sowas zu tun, auch wenn es der älteste Beruf der Welt ist, es ist ja grauenhaft eigentlich und furchtbar. Das sehe ich oft auch beim Schmied, wenn ich drin sitze, direkt gegenüber. Kennt ihr das, ein Puff, nicht? Ein Bordell oder wie man es nennt. Und manchmal siehst du dann die Mädchen, wie sie abgeholt werden, in Autos, irgendwo hingefahren, man weiß eh warum. Und dann tun mir das so leid, kann sich gar nicht sagen. Ich glaube, da ist wirklich kein einziger, der sagt, das tue ich gern, das ist mein Traumberuf. Warum macht man so einen Beruf? Überleben? In Gesellschaften gibt es oft überhaupt keine andere Lösung, keine Möglichkeit anders, als dass man sich verkauft. Man rutscht irgendwie hinein, man gewöhnt sich dran, Geld und so weiter, aber es ist gegen jede Natur eigentlich, diese Art von sexueller Betätigung ist einfach nicht vorgesehen. Das ist also, das sind auch Menschen, die meistens kaputt sind, missbraucht sind, also innerlich ständig missbraucht sein und dadurch natürlich kann das nicht vorbeigehen, spurlos an der Seele von einem Menschen, das ist nicht möglich. Und das habe ich auch immer gesehen, auch bei Männern, die komplett in der Sünde der Unzucht waren oder sind, dass das immer schon am Gesicht sieht man schon, kann man sehen, wenn man ein bisschen Einfühlsamkeit hat, man sieht schon am Gesicht, dass sie von der Sünde gezeichnet sind, dass sie von einer Sucht gezeichnet sind, die nicht glücklich macht. Der Trieb treibt zwar hin zu dem Ganzen, aber es macht zutiefst unglücklich. Und das soll da dann, wenn wir selber angefochten sind in dem Bereich, sollte uns das auch sogar mal trösten, unter Anführungszeichen, dass wir einfach sehen, es führt zu gar nichts. Ehen gehen kaputt, Kinder, für Kinder bricht die Welt zusammen, also jetzt im normalen Leben nicht, und. Es bringt nichts. Und das sehen wir immer wieder neu. Deshalb ist so wichtig, dass für uns als Christen gibt es immer nur den Schritt nach vor in der Ehe. Es gibt kein Entkommen und soll auch gar nicht sein. Und jede Ehe hat auch mal so einen Tiefpunkt drinnen, wo man einfach Probleme hat. Man kann nicht mehr kommunizieren. Man hat einfach nicht mehr diese schöne Gemeinschaft, wie man es gehabt hat und so weiter. Alle kommen irgendwann einmal in so ein Tief hinein. Und das ist eine Riesenchance für uns als Christen, dass wir wachsen. Dass wir wachsen an dem, und es kann nur noch vorgehen. Es gibt kein Verlassen, es gibt keine Scheidung, das ist wirklich nur in extremen Ausnahmefällen, sondern wir sind da drinnen und mit Gottes Hilfe machen wir das Beste draus. Und ich muss sagen, ich bin gern verheiratet. Wirklich gern. Manchmal nerven wir uns auch gegenseitig, aber das kennt ihr alle nicht, gell? Oder sind gereiztere Tage einmal da. Oder gar, irgendwas baut sich zu einer Krise auf. Aber das gehört dazu, wenn zwei Menschen, zwei Sünder so eng beieinander sind, das geht gar nicht anders. Aber wir sehen, der andere Weg, dass wir keine Beziehung eingehen und nur Sex haben mit irgendwen, das ist zerstörend. Das bringt nichts. Und man sagt ja oft auch, der Teufel, er verspricht viel, er gibt wenig und er nimmt alles. Und das denken wir oft an, wenn Familien auseinanderbrechen, genauso ist. Er verspricht viel, er gibt wenig und er nimmt letztendlich alles. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also da haben wir einen Menschen, der, man kann nicht mehr tiefer fallen, meiner Meinung nach, als wie eine Hure in jeder Richtung. Sie bekommt keine Wertschätzung, sie kann von jedem gekauft werden. Sie sind nichts wert. Oft in die Krimis, wenn so Prostituiertenmorde passieren, dann kommt immer wieder das so durch. Ist eh nur Prostituierte gewesen. Nicht? Also einfach Menschen zweiter Klasse. Niemand würde sagen, wenn er irgendwo anders ist, wo man ihn nicht kennt, was ist dein Beruf? Mein Beruf ist Prostituierte oder Pornodarstellerin. Würde niemand sagen, oder? Weil es eben anrüchig ist. Weil man dadurch sofort gebrandmarkt ist gesellschaftlich. Ja. Gott rettet nicht nur Idealfälle wie den Josua, der seinen Glauben ja bewiesen hat dadurch, dass sie, wie sie als Kundschafter ausgeschickt worden sind, hat er und der Kaleb den Glauben bewahrt, hat sie wirklich wunderbar ausgezeichnet, sondern er rettet Menschen, die ganz, ganz unten sind. Und wir werden sehen, dass genau die auch den Herrn oft besonders lieben. So, jetzt sind natürlich mir, einige von euch sind ja Gemeindekinder und haben eigentlich, das merke ich oft bei Gemeindekindern, so, es ist toll, nebenbei nur, das möchte ich in keinster Weise übersetzen, wenn sie da mit dem Herrn gehen, sie sind von so vielen bewahrt, es ist ein Segen, wenn man von Anfang an den Weg gehen darf. Die Gefahr dabei ist, wie es der McDonald, der ganz streng christlich erzogen worden ist, dann hat er sich bekehrt. Und wie er gesagt hat, also er hat sich bekehrt und dann war er, I was a little Pharisee, hat er gesagt, ich war ein kleiner Pharisäer. Also so der Punkt auf dem I ist draufgekommen, nämlich die Errettung durch das Blut Jesu, aber die ganze Erziehung, die er genossen hat, hat ihn gleich einmal dazu geführt, dass er eigentlich sehr schnell gerichtet hat über andere, weil bei ihm alles passt hat. Also das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man so den verliert, den Bezug zu dem, wer man eigentlich selber ist, dass man selber nur geretteter Sünder ist. Und das ist interessant, wie Paulus schreibt in Titus 3,2, und das ist auch so ein Idealfall der Paulus, nicht? Der wirklich, ich bin mir sicher, dass der kein einziges Mal in Unzucht gefallen ist oder sonst was, also ganz, ganz streng im Glauben, positiv, er ist von vielen bewahrt worden, und er schreibt in Titus 3, Vers 3, so, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Und dann denke ich mir, ja, wo ist das passiert im Leben von Paulus? Der ist keinen Lüsten und Vergnügungen nachgegangen. Der war nicht bewusst böse und andere hassend, das glaube ich. Außer die Christen dann, also aus dem religiösen Eifer heraus. Warum schreibt er da wir? Wo eigentlich er so ein Josua war, so ein Idealfall. Wo Gott ihn die ganze Erziehung mit benutzt hat von Paulus, wie er dann gerettet worden ist, dass er praktisch, also das ist durchaus positiv, wenn ein Mensch konservativ-christlich aufwächst, sage ich mal. Das ist was Gutes. Weil er weiß, dass er selbst damit eingeschlossen ist. Das, was er nicht getan hat, vielleicht in seinem Leben, das hat er in seinem Herzen. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir das. Es ist so. Wir sind nicht besser. Wenn ich bei mir hineinschaue, also ich bin kein Prostituierter, aber was da alles drin ist in dem Herzen, man, da kraust es mir richtig, ich sage es. So was für Gedanken mir fähig sind, was alles am Bösen in unserem Fleisch ist, und das müssen wir zugeben. Und das gehört zur Gnade dazu. Wenn wir nicht verstanden haben, wie gnadenbedürftig das wir sind, dann können wir die Gnade gar nicht wirklich verstehen. Und da kommen wir dann noch darauf hin, und deshalb schließt sich Paulus damit ein. Er hat, glaube ich, auch sein Leben lang extrem gelitten unter dem, dass er in seinem Eifer Christen den Garaus gemacht hat. Aber da geht es eher um das, um dieses normale Leben, wo er sich da mit einschließt. Gott rettet und führt seine Knechte zu den offenen Menschen hin. Die Frage ist, warum kommen die Kundschafter gleich zur Rahab? Wie hat das möglich sein können? Kann es jetzt auch nicht genau sagen, was steht einfach da in Kapitel 2. Warum kommen die gleich zu ihr? Und da glaube ich einfach, die haben ja auch gebetet, nicht? Herr, führe uns, wie gehen wir das an, wie kommen wir in Jericho hinein, wie kommen wir wieder heraus? Das war das noch größere Problem, weil jeder hat gewusst, was die vorhaben. Nicht? Die wollen einfach das auskundschaften und dann schauen, dass die die Schwachstellen finden und so weiter. Und kommen direkt gleich zu ihr hin. Das ist interessant. Und da denke ich, Gott kennt die Herzen der Menschen im Vorfeld. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr sitzt im Zug oder Dinge, was jetzt letztens war in Andorf letzte Woche, was die da erzählt haben, das sind zwar so Evangelisten, ein Ehepaar, wie Gott sie da geführt hat und Menschen sie auch bekehrt haben. Das ist unglaublich. Das ist selten eigentlich, aber es war wirklich, Gott hat sie da hingeführt. Sie liegt mit Depressionen in Schwerding, weil sie so ein Burnout hat. Nicht? Und dort lernt sie wieder Leute kennen und die bekehren sie dann. Und woanders wieder. Also Gott kennt die Herzen der Menschen und er hat ganz genau gewusst, dass diese Frau bereit ist, mit ihm neu zu beginnen. Warum hat es gerade eine Hure sein müssen? Und das könnte man übrigens auch den Boas fragen. Boas, warum hast du eine Ex-Prostituierte zur Frau genommen? Wer tut das schon, oder? Interessant. Wenn man sich Gott denkt, ganz anders. Er handelt mit Menschen, die in unserer Gesellschaft oder in unserem Ansehen ganz niedrig sind. Warum? Weil sie bei ihm groß sind. Weil Gott die Möglichkeiten sieht von Menschen, bevor wir sie sehen. Wir gehen nach dem Augenschein. Ich habe mir jetzt keine Hure ausgesucht, wo ich eingehe, damit ich, sag mal, da schaut man, aha, das ist der vom Militär vielleicht, der kann uns helfen, oder dem bieten wir was an, damit er uns hilft. Aber die unterste Rangliste der Gesellschaft von Jericho hätte man nicht unbedingt ausgesucht. Also das ist Führung vom Herrn. Wir sehen das in Lukas 19,10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Die Pharisäer damals haben es bewusst, die haben es komplett verloren. Gott liebt den kaputten Sünder. Er bietet ihm das an, neu mit ihm zu beginnen. Und das ist es, was ich Menschen sage, die ganz tief unten sind, sage ich ganz offen, schau, Gott hat dich geschaffen. Es gibt eine Möglichkeit noch, nämlich dass du zu diesem Gott schreist und betest. Und oft wissen sie, haben sie ja keine Ahnung, sind ja ganz weit weg vom Glauben, dass man einfach einmal so anfängt mit dem Schöpfer Gott und dass Menschen so wie es auch erlebt. Also ich war einige Zeit schon in der Bibel gelesen und habe nicht gewusst, um was geht. Aber ich habe gewusst, dass es einen Schöpfer Gott gibt und dass ich auch mit ihm anfangen kann. Und ich habe erlebt, wie Gott Gebete hört. Da war ich noch nicht wiedergeborener Christ. Also, das ist so der Köder, den wir auslegen können für Menschen, die ganz unten sind, dass man sagt, schau, es gibt einen, der hilft dir. Wir haben einen in der Gemeinde, da ist der Sohn gestorben auf tragischste Weise und sie hat sich bekehrt. Das ist in Ried. Bei einer anderen ist genau dasselbe. Da ist der Sohn gestorben beim Holzarbeiten, direkt neben mir. Da forscht man, was Ärgers kann nicht passieren, oder? Der sitzt heute in der Gemeinde in Goldschbach und ist zwar gebrochen für ihr Leben lang, aber sie ist voller Hoffnung auf den Herrn. Also wenn man immer wieder sieht, wie Gott genauso Situationen benutzt, aber auch jetzt, wenn wir jetzt an die Rahab wieder denken, wie schnell wir selbst dabei sind zu verurteilen. Das ist einfach so. Ich tue mir zum Beispiel schwer mit Asozialen, die mag ich einfach nicht, die liegen mir nicht. Und sage ich zu einer, hey, warum hakelst du denn nichts? Weil es mich nicht gefreut. So, da ist bei mir der Ofen schon aus, nicht? Wir kennen die Zahlen. Merke ich einfach, da habe ich Ablehnung. Sozialmissbrauch ist mir zuwider. Und doch sind auch dort Menschen, die vielleicht unbeeindruckt von irgendwelchen christlichen Fassaden, wenn sie die bekehren, dann wissen die viel schneller eigentlich, wie sehr sie geliebt sind vom Herrn. Kommen wir dann nur darauf hin. Also, das ist so, wir haben Abneigungen. Manche Menschen liegen uns einfach nicht. Wenn ich denke, Ampfelwang, eine sozialistische Hochburg, wenn da so ein Krawattenchef kommt, kann man vorstellen, dass einige schon gegessen haben, bevor er bei der Diener kommt. Das sind so Feindbilder, nicht? So Menschen, die liegen uns nicht, die lehnen wir ab. Gott denkt anders. Und das ist mir so wichtig, dass ich sage, Herr, du siehst, mir liegt der Mensch nicht. Mich stoßt das ab. Dieses asoziale Mitnuckeln da am Sozialstaat, ohne dass man was tut dafür. Vergib mir das. Ich möchte den Menschen lieben, wie er ist, weil er es wert ist. Weil er ein Ebenbild Gottes ist. Weil alle Anlagen auch zum Guten, zum das, dass er Gott begegnen darf, in ihm drinnen sind. Und das möchte ich euch nur als Warnung schicken, wenn uns Menschen extrem gegen den Strich gehen. Das kann überall sein, vor allem in der Arbeit, wo wir jeden Tag dort sind, wo man einfach nicht nachvollziehen kann, wie kann wer so gemein sein oder so sein oder so sein. Ne? Gott schaut hinein und Gott sieht mehr. Gott kann aus den Trümmern unseres Lebens wieder etwas formen. Seine Gnade beginnt oft da, wo des Menschen Weisheit aufhört. Wir haben ja so ein Bild zu Hause in der Küche, das ist ein altes, rostiges Radl und da steht so sinngemäß, es ist erstaunlich, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann. Oft ist besser, man gibt ihm die Bruchstücke und er biegt es dann zusammen zu was Schönen, als wie man kommt so ungebrochen und dann muss Gott manchmal brechen, muss Gott manchmal Zerbruch geben, damit er Platz bekommt. Das ist eben der Vorteil. Menschen, die ganz unten sind, die wissen es am meisten. Verdrängen das, gewöhnen sich dran, verlieren ihr Gewissen oder was auch immer. Wir wissen es oft nicht. Wo wir was darstellen, wo wir sagen, ah, oh, Herr Brock, und grüß Gott. Man soll es eh nicht, ich sage mir. Wir wissen es oft nicht. Deshalb muss Gott uns zerbrechen. Gott beginnt die Laufbahn Davids damit, nachdem er ganz Großes gewirkt hat, dass sein Leben zusammenbricht. Du wirst König. Was passiert dann? Jahrelange Katastrophe. Verfolgt, dem Tode nahe. Nichts König, sondern Todgeweihter. Also wenn du damals einen König gehabt hast gegen dich, der dich umbringen will, dann ist das fast immer passiert. Man liest sogar, einer ist geflohen, der König, der abgesetzt worden ist nach Ägypten und haben es nach Ägypten sind sie nachher und haben umgebracht. Also der die Macht hat, das ist schlecht, wenn du den gegen dich hast. Und so war es bei David. Immer wieder ganz knapp. Und ich denke, das hat ihn geformt zu dem Menschen, der er dann geworden ist. Gott wohnt bei denen, die zerbrochenen Herzens sind. Das sind lauter so grundlegende Dinge. Wenn wir jetzt aufschlagen in Lukas 7, da haben wir wieder so eine Stelle, die so bezeichnend ist für uns oder so lehrreich, wegweisend. Lukas 7, 36, wir werden jetzt das nicht alles lesen, aber ihr kennt die Geschichte, gell? Es bat ihn aber einer der Pharisäer, die ihn mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, sie war Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu, an seine Füße und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Sie finde eines der bewegendsten Geschichten, die es überhaupt gibt. Lukas ist ja der Evangelist der Errettung, der Evangelist der Ausgestoßenen. Der hat sehr viel mit Randgruppen und so. Wenn wir wieder Zöllner, da ist jetzt wieder eine Prostituierte. Und das war eine Frau, die war fertig. Sieht man, sie hat ja nur mehr geweint da. Und dann begegnet ihr Jesus und sie findet Hoffnung, dass auch ihr Leben noch einen Sinn hat, dass auch sie was wert ist. Und dann sieht man das, wie sie da vorgeht, dann die Pharisäer, üblicherweise, wow, wenn der wüsste, was das für ein ist. Ist uns das schon mal passiert? Was bist denn du für einer? Und klack, zack, gleich rein in das Schubladelkastel der Verurteilung. Und der Herr sagt dann in Vers 47, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Also diese Liebe zu Jesus hängt ganz eng mit der Sündenerkenntnis auch zusammen. Und wenn dann ein Mensch wie Josua, der hat sicher irgendwann erkannt, dass er ohne Gott nicht der wäre, der er ist. Also es gibt auch für die, wo alles richtig gelaufen ist, schenkt Gott einen Blick hinein in das Herz und man versteht dann viel besser, wie erlösungsbedürftig man eigentlich ist. Und die Gnade wird einem viel größer. Aber diese Frau, die hat nicht viel verstehen müssen, was Sünde betrifft. Die war mittendrin. Wir sehen, wie Jesus ihr begegnet und wie er ihr die Sünden vergibt. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Keine Auflagen, gar nichts. Und das ist, was mich da so bewegt. Oder der Herr sagt schon in einem ähnlichen Fall, gehe hin und sündige nicht mehr. Gott will uns als Licht gebrauchen, um Menschen zu helfen in dieser Welt. Wir sollten uns wirklich führen lassen von ihm, nicht moralisieren, uns nicht drüber stellen, sondern wirklich, Herr, hilf mir, die Menschen zu lieben, wie sie sind. Und da hilft uns das Gebet ganz viel. Wenn du einen Menschen hast, mit dem du nicht zurechtkommst, dann beginn für ihn zu beten. Gott wird dir Dinge zeigen. Es kann dann trotzdem sein, sag mal, du hast einen Chef, der wirklich arg ist, und es wird nichts anderes, aber wir verändern uns durch das Gebet. Wir lernen lieben. Und dann kann es einmal Situationen geben, wo man sagt, wir müssen uns trennen, es geht nicht mehr. Aber wie trennen wir uns dann? Versteht ihr? Du hast das erlebt, Markus, nicht? Du hast einfach mal gesagt, das ist jetzt genug und Gott hat ein neues Tier aufgetan. Die Rahab antwortet aufrichtig auf ihre Chance und sie erfüllt so ihre Verantwortung. Also sie hat es gezeigt, ich nehme diese Chance wahr. Sie verbirgt im Glauben die Späher und ich habe es euch eh schon vorgelesen, Hebräerbrief. Also es zeigt sich dadurch, dass sie ihr Leben eingesetzt hat eigentlich. Und jetzt schauen wir uns das einmal an, kurz, wir kommen zum Ende langsam. Josua Kapitel 2, oder ich lese euch gar gern vor. Was bewegt sie dazu, dass sie ihr Land verrät? Und das ist ja ganz interessant. Manchmal bedeutet Glaube und Bekehrung, dass wir unsere Familie in gewisser Weise verraten. Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Sagen wir nur, die Eltern, die ganze Familie sind brennendste Katholen und du gehst jetzt zur Freikirche, ja? Boah, da ist das Schwert vorprogrammiert, oder? Und sie tut Ähnliches da. Ich glaube oft auch schweren Herzens. Ihre ganze Familie ist gerettet worden, aber sie verrät ihr Volk. Warum? Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen, Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres für euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Also ein ganz klares Bekehrungsbekenntnis, könnte man sagen, gell? Sie hat es gewusst und sie hat dementsprechend gehandelt. Sie glaubt an Gott, sie glaubt an das Gericht Gottes, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, an die eigene Erlösungsbedürftigkeit. Sie glaubt, dass Errettung möglich ist und sie drückt ihren Glauben aus, indem sie die richtige Handlung setzt. So schaut Bekehrung aus. Ne? Es beginnt, dass man an Gott glaubt, dass man sieht, man braucht Erlösung. Das ist das Schwierigste heute, weil die Sünde so relativiert wird. Aber sehr oft sind Menschen, wie gesagt, die ganz tief drinnen stecken, die wissen es, dass Sünder sind. Und die suchen irgendwie nach einer Lösung. Sie glaubt, dass Errettung möglich ist. Das ist das Nächste. Also, dass Gott einen Weg hat für einen Menschen. Und man drückt es dann aus, indem man einfach sein Leben ändert im Hinblick auf Gott und durch die Bekehrung. Interessant ist, alle Angehörigen waren bei ihr im Haus. Das heißt, auch die haben geglaubt und haben ihr Zeugnis wahrgenommen. Wisst ihr, was wie waren bei Lot das, seine Schwiegersöhne? Wer weiß das? Was war bei Lot? Er hat gesagt, kommt, wir müssen aussehen, ich nehme euch mit, letzte Chance. Wie haben die reagiert? Sie hat gesagt, sie hielten ihn für einen, der Scherztrieb. Also das Zeugnis von Lot war so schwach, dass seine Familie eigentlich, also das war ja schon seine Familie, dass die ihn nicht für ernst genommen haben. Und da ist eine Hure, die wirklich glaubt und wo die anderen auch glauben durch sie. Also man sieht, was Gott in dem Leben tun kann von einem Menschen, der sich retten lässt. Oder aber auch, was Gott durch einen Christen im Negativen nicht tun kann, der einfach an weltlichen Weg geht. Der verliert sein Zeugnis, seine Glaubwürdigkeit. Gell? Und das ist immer ganz wichtig. Viele Männer schon haben durch einen Ausrutscher ihre Glaubwürdigkeit verloren, ihre Leitungsstellung verloren, ihren Dienst verloren. Wegen einer kurzfristigen Sache. Nicht? Es ist nicht wert, möchte ich immer wieder sagen. Es ist auch nicht wert, dass wir solche Entscheidungen treffen wie der Lot, dass wir uns anpassen, dass uns das Materielle das Wichtigste ist, ist über dem sicher gut gegangen sein. Man tut sich dann schwer loszulassen, wenn Gott es dann wieder einfordert, oder? Seine Frau, die hat einfach zurückschauen müssen. Oh, alles was da, meine Büdel, mein Geld und mein Haus. Und also Gott sagt, so, weg ist es, wird alles vernichtet. Schau noch vor. Also je mehr man hat, wo man hängt dran, desto schwieriger wird es, dass man noch vorschauen kann, wenn es weggeht. In dem Sinne ist es gar nicht so schlecht, wenn man nicht viel hat, weil man auch nicht so hängen kann da nebenbei nur. Gell? Ja, wir kommen jetzt zum letzten. Sie erfährt stufenweises Wachstum. Zuerst ist sie total im Sumpf der Sünde. Es begegnen ihr die Boten Gottes. Sie glaubt, aber sie ist immer noch eine Hure. Und endet letztendlich als Ehefrau des Boas, wo sie dann sogar in der Linie des Messias ist. Also man sieht eine Stufenentwicklung, weil sie war sicher nicht mehr Hure, sonst hätte sie nicht geheiratet. Ne? Und das gibt mir so Mut für jedes Menschenleben, für alles, was Gott tun kann in so einem Leben. In deinem Leben, in meinem Leben. Jemand hat gesagt, okay, du bist vielleicht 40 Jahre in der Wüste der Sünde, aber die Wüste kann jederzeit vorbei sein, wenn du jetzt über den Jordan gehst. Also als Bild, gell? Es ist nie zu spät, das Richtige anzufangen und zu beginnen. Und so sehen wir, was Gott aus dem Leben tun kann. Und wir kommen jetzt zur Anwendung für uns. Rahab die Hure ist ein Bild von der erlösenden Gnade Gottes. Gott kann Menschen stufenweise hineinführen in seine Gnade. Es beginnt mit der Errettung und der Wiedergeburt. Wir sehen es dann bei der Hure in Lukas 7, wie sie weint, wie sie eine Liebe zu Jesus entwickelt. Die andere, wo alles oft kloppt, bei Weitem übertrifft ihre Liebe. Wir sehen bei der Rahab jetzt wieder, dass sie diesen Broterwerb aufgibt, der ja vor Gott Sünde ist. Man kann ja nichts Besseres tun. Dass es auch möglich ist, Dinge aufzugeben, in denen man lang drinnen war. Und wir sehen, dass Gott sie sogar benutzt als Ehefrau und Mutter. Und das finde ich so schön. Gott kann aus den Bruchstücken unseres Lebens ganz viel machen. Und da möchte ich jetzt bei uns beginnen, da wo wir noch in Bruchstücken sind. Gott kann das benutzen. Es kann sein, dass wir ganz tief sind in irgendeiner Not. Es kann sein, dass wir tief in einer Sünde sind, die keiner weiß. Für Gott ist nichts unmöglich. Wenn wir heute zu ihm gehen und Buße tun und Sünde lassen mit seiner Hilfe oder immer wieder uns da auch die Füße waschen lassen, dann kann er aus unserem Leben trotzdem was machen. Gott will Menschen retten und will uns zu denen hinführen, die offen sind für ihn. Das möchte ich euch auch mitgeben, dass wir wirklich beten, Herr, wen hast du für uns? Es ist für mich ganz, ganz wichtig, immer wieder einfach Zeuge zu sein, da wo ich bin. Ich habe es letztes Mal, ich glaube, ich habe es euch schon erzählt, aber ich sage es nur mal, habt ihr es eh schon wieder vergessen, wie wir in Ägypten waren. Ich habe sowas kaum jemals erlebt, wie Gott da Menschen geführt hat, durch uns angesprochen hat. Heute noch haben wir Kontakt dazu. Das waren sozusagen Leute aus der Unterschicht, Intellektuelle, Mittelschicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und jeder hat ein Pinkel da hinten oben gehabt. Unvorstellbar, diese Schicksale, gell? Und sie haben niemanden, sie haben nicht einmal wen, der einer zuhört, außer bezahlte Psychiater oder Psychologen, zahlst 100 Euro, dass da 50 Minuten zuhören. Sie haben keine Freunde. Ich will Freund sein. Für Menschen, die niemand sonst haben. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da offen sind. Ja, für mich war das ein unheimliches Erlebnis, mein Herrn, dass der da Türen auftut, wie wir es nie gedacht haben, geplant haben, egal wo wir gesessen sind, immer ist irgendwas, hat sich ergeben. Und ich wollte eigentlich mehr Ruhe haben, soweit zum Ruhe haben für Gläubige. Gell? Ehrlich, ich wollte wirklich. Und jetzt mir hat sich voll viel ergeben draus. Es ist ein Mahnmal für uns, Rahab die Hure, dass wir selber nicht moralisieren oder uns drüber stellen. Gott denkt anders. Schon im Alten Testament sehen wir, wie er aus kaputten Leben komplett Neues machen kann. Gott denkt anders. Wir dürfen barmherzig sein und dürfen nicht hartherzig sein. Das ist mein Gebet für Menschen, die mir echt am Zorger gehen, wie man so sagt, die mir überhaupt nicht liegen. Ich kann nur beten dafür, dass Gott mir die Liebe gibt. Und meistens kommt man dann drauf, das hat Hintergründe. Warum ist der oder die so geworden? Warum sind die jetzt Asis oder unmöglich oder sonst was? Also, dieser heilige Zorn ist immer Sünde. Es gibt keinen heiligen Zorn, außer beim Herrn, nicht? Und wir sollen uns bewusst sein, dass wir nicht besser sind als solche Menschen. Das ist ganz wichtig. Du bist in deiner Qualität nicht besser. Vielleicht in der Quantität, indem du nicht so lebst wie sie. Aber in der grundlegenden Qualität, so wie wir beschaffen sind von der Erbsünde und diese Dinge her, sind wir nicht besser. Es ist nichts anderes. Du bist nur geretteter Sünder. Und wenn wir das aus dem Auge verlieren, dann verlieren wir die Sünder aus dem Auge. Und Jesus sagt, er ist ja gekommen, um Sünder zu suchen. Nämlich auch interessant, nicht nur zu erretten, er sucht sie geradezu. Er sucht Sünder. Und so ist bei uns wichtig, dass wir Sünder suchen in dem Sinn, dass wir Zeugnis sind von Jesus und für ihn einfach Zeugnis sind und dass wir ihn als den darstellen, der aus jedem noch so kaputten Leben was machen kann. Und das sehen wir bei der Rahab ganz besonders. Wollen wir noch beten? Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, Herr, der ebenfalls Außenseiter war, ein armer Wanderprediger, verachtet von den Menschen. Und wir danken dir, dass wir sehen dürfen, was du aus dem Scheitern unter Anführungszeichen unseres Herrn Jesus gemacht hast, aus dem, dass er gehasst worden ist, dass er am Kreuz gestorben ist, Herr. Du hast Wunderbares daraus gemacht. Wir wollen dir danken, dass es Hoffnung gibt für jeden Menschen, Herr. Für Rahabs, für Josuas. Egal wer es ist, du kannst ein neues Leben mit Menschen beginnen durch Jesus. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, den wir als Unterpfand haben in unserem Leben, dass er unsere Kraftquelle ist, o Herr. Und wir danken dir für dein Blut, Herr Jesus, weil wir müssen immer wieder bekennen, dass wir sündigen, dass Dinge schieflaufen. Und da danken wir dir für die Fußwaschung, die du uns schenkst, Herr. Und wir danken dir auch für Zerbrüche in unserem Leben, wenn was nicht so klappt, wie wir es uns vorstellen. Herr, du schickst uns das, damit wir demütig werden, damit wir Menschen lieben lernen, damit wir Menschen trösten können mit dem Trost, mit dem wir von dir getröstet sind, Herr. Ich möchte dir danken, du bist der Gott unseres Lebens, bist treu und hilf uns, die Menschen so lieb zu haben, wie sie sind, oh Herr, und ihnen einfach durch gute Werke zu zeigen, dass es einen Vater im Himmel gibt, Herr. Bereite sie vor, dass sie auch dann das Evangelium verstehen können. Amen.